Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Charlotte Oehlschlegel.
Im Namen der Bundesrepublik Deutschland ernenne ich aufgrund des Artikels 63 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes Herrn Friedrich Merz zum Bundeskanzler.
Und mit den Worten von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sage ich willkommen an einem denkwürdigen und langen Tag, an dessen Ende Friedrich Merz doch noch Bundeskanzler geworden ist. Erst im zweiten Anlauf hat der CDU-Chef nach einer Zitterpartie die Kanzlermehrheit erreicht. Über dieses Novum in der Geschichte der Bundesrepublik spreche ich gleich mit der Schriftstellerin Jagoda Marinitsch. Eine neue Personalie beschäftigt auch die Berliner Kulturbranche. Seit gestern ist bekannt, dass Sarah Whittle Wilson Joe Cianos Job als Kultursenatorin übernimmt. Für Franziska Stoff, Generaldirektorin des Landesmusikrats, eine gute Nachricht.
Wir glauben, dass mit Sarah Whittle Wilson auf jeden Fall ein Neuanfang möglich ist. Und der Landesmusikrat Berlin ist dabei an ihrer Seite. Wir unterstützen Sarah Whittle Wilson bei ihrem Kampf für die Musik und für die Kultur in Berlin.
Und ob auch Volksbühnenintendant Matthias Lilienthal zuversichtlich auf die Zusammenarbeit mit der neuen Berliner Kultursenatorin blickt, das hören Sie gleich. Wir sprechen über eine von politischen Debatten geprägte Jahrestagung des Deutschen Museumsbunds, einen Digitalreport der Bildungsstätte Anne Frank. Und dann geht's zur Abwechslung mal nicht um neue Kanzler oder Kultursenatorin in Berlin, sondern um einen Engel von Paul Klee auf der Museumsinsel. Es war ein Paukenschlag, als Bundestagspräsidentin Julia Klöckner heute Morgen in Berlin folgende Erklärung vorgelesen hat.
Der Abgeordnete Friedrich Merz hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 316 Stimmen nicht erreicht. Er ist gemäß Artikel 63 Absatz 2 des Grundgesetzes zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland nicht gewählt.
Ein Novum in der Geschichte der Bundesrepublik. Noch nie war nach einer Bundestagswahl und erfolgreichen Koalitionsverhandlungen ein designierter Kanzler bei der Wahl im Bundestag gescheitert. Wenige Stunden später dann der zweite Anlauf der Kanzlerwahl.
Der Abgeordnete Friedrich Merz hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 316 Stimmen erreicht. Er ist gemäß Artikel 63 Absatz 2 des Grundgesetzes zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt worden.
Damit war klar, Friedrich Merz wurde heute doch noch neuer deutscher Bundeskanzler. Ja, und nach diesem langen und ereignisreichen Tag spreche ich jetzt mit der Schriftstellerin und Podcasterin Jagoda Marinitsch. Hallo.
Gute Nacht, fast schon.
Ja, Sie sind momentan in Österreich, weil Sie morgen in Wien den Bruno Kreisky Anerkennungspreis für das politische Buch verliehen bekommen. Wie haben Sie denn die Kanzlerwahl und die sich überschlagenden Ereignisse in Berlin heute aus der Ferne wahrgenommen?
Ja, also ich gelte ja schon auch als eine kritische Beobachterin von Friedrich Merz und ich hätte nicht gedacht, dass ich eines Tages erleichtert sein werde, wenn es heißt, er ist Kanzler geworden. Also ich muss schon sagen, dass ich kam in Wien an und dann kam sofort die Nachricht von Freunden aus Deutschland, er ist nicht geworden und ich war so, was meint ihr denn? Also ich habe es überhaupt nicht kommen sehen, wie die meisten nicht tatsächlich und hatte im ersten Moment einen Unglauben, eine Wut in gewisser Weise und tatsächlich auch eine Scham. Ich habe wirklich gedacht, so was passiert nicht gerade bei uns. Warum kriegen wir solche Dinge nicht mehr auf die Reihe? Es ist ja auch das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik.
Ich verstehe Sie leider recht schlecht, aber ich glaube, wir probieren es noch mal ein bisschen weiter. Sie glauben also auch, dass ein geglücktes außenpolitisches Signal etwas anderes gewesen wäre?
Nein, ich habe gesagt, dass ich tatsächlich eine große Scham auch empfunden habe. Ich habe eine Scham empfunden, dass es anscheinend nicht mehr möglich ist, dass unsere etablierten Parteien einen solchen Tag irgendwie würdevoll und ohne dieses Gezeter, das wir ja die letzten Jahre schon hatten, rund um die Ampel, dass Friedrich Merz und die CDU ja massiv kritisiert haben, dass wir das nicht über die Bühne bekommen ohne solche Skandale. So für Sie ja nicht besser.
Ja, diese Scham beziehungsweise ziemlich viele Gefühle hat man heute auch in den Bildern der Gesichter im Bundestag gesehen nach dem ersten gescheiterten Wahldurchgang. Ich habe da in bestürzte, geschockte oder auch versteinerte Gesichter gesehen. Nur bei der AfD gab es höhnisches Gelächter. Inwiefern spielt der gescheiterte erste Wahldurchgang jetzt auch der AfD in die Karten?
Also ich will mal vorsichtig sein, denn jetzt sitzen wir hier am Abend und es ist irgendwie Pracht. Man muss auch mal sagen, es gab eine große kooperative Leistung der Linken, die bereit war, mit der CDU diesen Schritt zu gehen, einen zweiten Wahlgang durchzuführen. Gerade die Linke, die sich wirklich massiver Kritik ausgesetzt sieht von der CDU, die immer gesagt hat, sie will auf keinen Fall dabei mithelfen, Merz zum Kanzler zu machen, weil sie eben nicht die Migrationspolitik befürworten und viele solche Dinge. Also das ist alles auch passiert. Aber ich war tatsächlich erschrocken zu sehen, wie unvorbereitet die etablierten Parteien eigentlich sind, wie unvorbereitet sie waren, um zu überlegen, was passiert denn eigentlich im zweiten Wahlgang? Was, wenn die AfD sich diesen holt? Was, wenn plötzlich tatsächlich sie doch die großen Gewinner werden? Ein Roulette-Spiel, ein völlig unnötiger Joker, den man ihnen da überlassen hätte. Und neben der Tatsache, dass die etablierten Parteien denken, ignorieren seine Strategie, die AfD zu bekämpfen, was es eben nicht ist, man muss die AfD bekämpfen, war plötzlich auch eine Medienlandschaft, die meinte, man muss die AfD sofort in Mikrofone bitten. Und ausgerechnet die Partei, die den Verfassungsschutz diese Woche für rechtsextrem eingeordnet hat, die sollen einordnen, was dieser erste gescheite Wahlgang bedeutet. Also es war schon wieder so die komplette Katastrophenlandschaft auf dem Tisch. Man dachte, es wird heute keinen Kanzler geben. Man dachte, medial wird die AfD schon wieder hier auf den roten Teppich gehen, alles sagen dürfen, alles deuten dürfen, es als ihren Sieg präsentieren dürfen, nämlich eigentlich ein Zeichen, dass Friedrich Merz die große Migrationswende nicht erreicht hat. Was ist denn eigentlich? Was könnte das Gegenteil sein? Also es war wirklich, fand ich, ein ganz großes Chaos. Und auch gegenüber dem Ausland dachte ich, geben wir da gerade für ein Bild ab? Und ist den etablierten Parteien klar, dass wir nach der Ampel eigentlich hier eine große Chance bekommen haben, die wir auch nutzen haben?
Genau, der Ampel wurde ja vorgeworfen, Vertrauen in die Politik, in die Demokratie in Deutschland verspielt zu haben. Heute dann eben dieser Tag, der eigentlich einen Neuanfang bringen sollte, dann eine gescheiterte Kanzlerwahl im ersten Durchgang. Wäre es nicht genau jetzt umso wichtiger gewesen, ein Zeichen zu setzen, um Stabilität und Vertrauenswürdigkeit bei den Wählerinnen und Wählern zurückzugewinnen, auch in die Demokratie?
Unbedingt. Also das spricht so vieles. Das spricht natürlich dafür und dagegen, dass Friedrich Merz beherrscht, die Menschen hinter sich zu bringen. Es spricht auch irgendwie dagegen, dass Lars Klingbeil es geschafft hat. Wir wissen ja noch nicht ganz genau, wie das passiert ist. Es spricht mir auch dagegen, dass die Abgeordneten strategisch so raffiniert denken, wie die AfD es verfahrenstechnisch schon lange tut. Die sind vorbereitet. Die spielen die verfahrenstechnischen Dinge einfach durch. Das ist bekannt, seit jeder, der die AfD beobachtet. Und dass sozusagen unsere künftige Regierungskoalition nicht einmal zusammensaß und überlegt hat, was passiert denn jetzt, wenn wir das machen sollten? Welche Spieloptionen werden denn dann rein rechnerisch möglich in diesen Verfahrensordnungen? Das hat wirklich erschreckt. Und ich glaube, dass das nicht das Vertrauen in diese neue Regierung gesteigert hat. Und wir haben jetzt nicht in diesem Moment stehen, wo wir sagen, es ist ein Neuanfang. Und trotzdem, bei aller Kritik, es ist heute der Nacht des echten Tages, gibt es einen Kanzler. Wir hatten ein paar Stunden Desaster, ein paar Stunden Hiobsbotschaften, die auch wirklich um die Welt gingen. Ich war schockiert, wie schnell im Netz in allen Sprachen, auf Twitter, auf Blue Sky, dann plötzlich diese Meldung kommt, Deutschland hat keinen Kanzler, erst Wahlgang gescheitert. Was mich wirklich verärgert ist, wie schnell man der AfD die Chance, diese Situation zu deuten, mit allem, wo man jetzt sagt, man müsste eigentlich eine neue Position finden, wie man mit medial umgeht. Und ich hoffe nur, dass wir das lernen, dass der historische Pauschlag, den dieser Moment war, dass es erstmals ein Kanzler nicht geschafft hat, auch Friedrich Merz deutlich macht, dass es mit seiner Führungskultur nochmal anders denken sollte, wenn er dieses Land in Zukunft gut führen, sowohl innerhalb seiner Partei als auch schon im Umgang mit der Koalition, mit den Koalitionspartnern.
Das sagt die Schriftstellerin und Autorin Jagoda Marinic hier bei Fazit am Tag, an dem CDU-Politiker Friedrich Merz im zweiten Durchgang zum neuen deutschen Bundeskanzler gewählt wurde. Vielen Dank für Ihre Zeit und alles Gute nach Wien.
Ich danke Ihnen für Ihre Zeit.
Gestern wurde bekannt, dass Sarah Whittle-Wilson den Posten als Berliner Kultursenatorin übernimmt. Ihr Vorgänger Joe Cialo war am Freitag zurückgetreten. Diese Entscheidung hatte der umstrittene Politiker mit weiteren geplanten Kürzungen im Kulturhaushalt Berlins begründet, die aus seiner Sicht zu weit gehen würden. Ja, und in dieser schwierigen Situation übernimmt jetzt also Whittle-Wilson. In Berlin ist sie keine Unbekannte. Sie war Rektorin der Hochschule für Musik Hans Eisler. 2023 wurde sie dann unter Cialo zur Staatssekretärin in der Berliner Senatsverwaltung für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Heute am frühen Abend habe ich mit Matthias Lilienthal gesprochen. Er ist Intendant bzw. Teil des neuen Leitungstrios der Berliner Volksbühne. Hallo, Herr Lilienthal.
Hallo.
Ist die Wahl von Sarah Wedel-Wilson als Nachfolgerin von Joe Cialo eine gute Wahl für Berlin?
Ich glaube, sie ist eine gute Wahl und insbesondere für Orchester, Opern, Theater und freie Szene, weil sie kommt selber aus dem Performing Arts. Sie ist der Szene vertraut, weil sie den Kulturdialog des regierenden Bürgermeisters Kai Wegner die ganze Zeit schon führt und sie versucht, das Theater der Zukunft für das Jahr 2035 zu denken.
Höre ich da aber auch heraus, dass sie vielleicht für andere Bereiche keine so gute Wahl ist?
Nee, das will ich überhaupt nicht sagen. Das kann ich nur nicht beurteilen. Also natürlich, wenn jemand mit dieser besonderen Spielart von Kultur vertraut ist, hilft das den Institutionen in dem Bereich. Ich bin mir ganz sicher, dass sie bei Museen, Galerien, Gedenkstätten und so weiter, dass sie da auch ein großes Fachwissen haben wird.
Gestern haben wir bei Fazit schon ein erstes Gespräch mit ihr führen können, bei dem sie zumindest eine leichte Entwarnung geben konnte, was größere Schließungen angeht.
Der regierende Bürgermeister hat dezidiert gesagt, unter seiner Leitung wird kein Haus geschlossen. Und deswegen ist der Kulturdialog auch so wichtig mit den Akteurinnen, um zu überlegen, wie können wir von hier aus mit weniger Geld dann in die Zukunft hineinarbeiten.
So Sarah Wedel-Wilson gestern hier bei Fazit. Und die ersten Rückmeldungen aus der Szene auf ihre Besetzung als Kultursenatorin waren heute recht positiv. Herr Lilienthal, was zeichnet Sie als Kulturpolitikerin aus? Oder hängen diese positiven Reaktionen jetzt auch einfach damit zusammen, dass die Kulturszene in Berlin extrem erleichtert ist, dass die Ära Cialo jetzt zu einem Ende gefunden hat?
Ach, weiß ich nicht. Ich glaube, die Kulturszene ist manchmal auch ungerecht mit Cialo umgegangen, weil Cialo hat sich auch die Sparmaßnahmen nicht ausgedacht. Die Sparmaßnahmen sehen die beiden Regierungsparteien Berlins als eine Art von Notwendigkeit. Und auch in dem Zitat sagt ja Sarah Wedel-Wilson, redet sie ja davon, dass die Theater und Kulturinstitutionen in Zukunft mit weniger Geld auskommen müssen. Deswegen ist für mich auch nicht so sehr die Frage, welche Personen agieren. Da hat sie sicher einen riesen Sachverstand und ich habe das Gefühl, dass man mit ihr Verabredungen treffen kann. Aber darüber hinaus steht der Prozess aus, dass die CDU und die SPD auch klären müssen, wie stehen sie zur Kultur dieser Stadt.
Ja, und das ist natürlich auch klar, dass in Berlin eben gespart werden muss. Eine erste Runde konnte ja durch viele kreative Lösungen oder Umschichtungen oder Rücklagen auch überstanden werden. Bei einer zweiten Sparrunde, die ja für 2026 trotzdem ansteht, könnte das auch schwieriger werden. Je nach Ausmaß könnte das auch Institutionen und Einrichtungen zum Aufgeben zwingen. Glauben Sie, dass die neue Kultursenatorin da dann zumindest diesen Worst Case abwenden kann?
Also ich glaube zutiefst, dass sie alles tun wird, um die Institutionen am Leben zu erhalten. Aber natürlich ist die Situation in 26 komplizierter, weil im 25 konnte der Kultursenat noch mit Rücklagen die Hälfte der Sparmaßnahmen nicht an die Institutionen weitergeben. Und da steht schlicht und einfach die Diskussion aus, werden diese Sparmaßnahmen trotzdem so weitergegeben? Deswegen wehre ich mich eigentlich auch dagegen, dass das alternativlos ist. Die Polizei muss nicht sparen. Man könnte auch zum Beispiel die Hälfte der geplanten Sparmaßnahmen aus der Citytax versuchen zu decken. Und die Citytax ist ja etwas, was auch die Hotels einspielen mit Hilfe der Kultur.
Sarah Wedel-Wilson hat gestern auch schon einen Ausblick gegeben auf ihre Amtszeit. Da würde ich gerne noch mal kurz reinhören.
Es hat ein Umdenken stattgefunden, dass die Kulturlandschaft überlegt, wie kann ich Qualität sichern, aber mit begrenzteren Mitteln. Gibt es Wege der Zusammenarbeit? Gibt es Verbundsmöglichkeiten? Wir haben ganz klar gesagt, aus der Kulturlandschaft hinaus, aus der Kulturverwaltung hinaus, dass wir das, was von uns erwartet wird, nicht werden liefern können. Das heißt, dass wir jetzt schauen, was können wir an möglichen Einnahmen generieren.
Können Sie sich vorstellen, dass das in Berlin funktionieren kann?
Natürlich stehen Sachen auf dem Prüfstand. Es gab jetzt Gespräche, das hört sich jetzt so kleinteilig an, aber über gemeinsame Lagerung der Bühnenbilder und einen gemeinsamen Fuhrpark und Beschäftigte, die das zwischen dem Theater und dem Lager bewegen, Ich glaube da zutiefst daran, dass wenn die Häuser eigenständig bleiben, sie eine große Lust haben, miteinander zusammenzuarbeiten und darüber sich Synergieeffekte ergeben.
Schulter an Schulter, das hat Sarah Whittle-Wilson gestern hier auch im Interview betont. Sie haben diesen Kulturdialog schon angesprochen. Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner hat schon im Februar eingeladen dazu. Auch Sarah Whittle-Wilson war dabei und eben vor allem auch die Vertretenden der großen Bühnen. Jetzt betreffen die Kürzungen natürlich aber auch ganz besonders die vulnerable freie Szene. Was glauben Sie da? Wie kann da ein gemeinsamer Prozess aussehen, um eben auch eine gerechte Verteilung der Mittel zu bewirken in Berlin?
Ich glaube, auf die Dauer ist es gut, wenn die großen Institutionen auch die Nöte der kleinen Institutionen und der Unabhängigen, ich sage mal nur das Stichwort Atelierprogramm, im Blick haben und sich dafür einsetzen. Und ich finde es total wichtig und es ist bisher gelungen, dass die Kulturmenschen solidarisch zueinander sind. Und ich hoffe, dass das so weitergeht.
Ein Thema an diesem heutigen Tag ist natürlich auch allgemein das Vertrauen in Politik. Und das betrifft natürlich nicht nur die Bundespolitik, sondern auch die Kulturpolitik. Nachdem in den vergangenen Monaten in Berlin eben auch einiges verloren gegangen ist, was braucht es jetzt, um das Vertrauen wiederherzustellen?
Ich würde mir sehr wünschen, dass die Bevölkerung und die Kulturpolitik und der regierende Bürgermeister auch ein Gespräch darüber führen, wie soll die Kultur aussehen? Was für eine Kultur wünschen Sie sich und was für eine Kultur haben wir Lust anzubieten? Und dass man das für eine Zukunft entwickelt. Ich finde, politisch wird sich im Moment zu oft zurückgeträumt. Natürlich kann ich verstehen, dass ich auch gerne einkaufen gehen würde im Supermarkt zu den Preisen von vor Corona. Mit dem, was wir jetzt haben, müssen wir versuchen umzugehen und darin eine Qualität zu realisieren.
Es wird eine große Aufgabe für alle in Berlin. Das war ein Gespräch mit Matthias Lilienthal, dem Intendanten der Berliner Volksbühne. Als öffentliche Institutionen und Bildungsorte stehen Museen im Dienst einer demokratischen Gesellschaft. Aber der Deutsche Museumsbund sieht die Ausstellungshäuser bundesweit zunehmend in ihrer Freiheit und Unabhängigkeit beschnitten. Präsidentin Wiebke Arndt betonte, Politik und Träger würden immer wieder in die Arbeit der Museen eingreifen. Ja, das Thema hat auch die Jahrestagung des Deutschen Museumsbunds geprägt. Die ist heute in Chemnitz zu Ende gegangen und vor der Sendung konnte ich mit Wiebke Arndt sprechen. Hallo.
Hallo, guten Abend.
Mit rund 800 Teilnehmenden online und in Präsenz war es die größte Museumskonferenz in Deutschland. Von welchen konkreten Vorfällen haben die Teilnehmenden denn berichtet, bei denen Politik in die Museumsarbeit eingegriffen hat?
Also wo wir von politischer Seite Eingriffe erleben, sind das Texttafeln so nicht bleiben können, dass in Ausstellungskonzepte reingesprochen wird, dass Plakate abgehängt werden sollen. Von solchen Dingen war da die Rede. Es ging sonst auf der Tagung auch sehr stark darüber, wie es eigentlich mit den Besuchenden heute ist und welchen Angriffen man sich da in Teilen zu erwehren hat.
Um welche Texttafeln und Plakate ging es da beispielsweise?
Da bitte ich um Verständnis, dass ich da jetzt keine Einrichtungen nenne, denn das war tatsächlich auch ein großes Thema auf der Tagung, dass die betroffenen Einrichtungen Sorge haben, öffentlich mit Namen sich dazu zu äußern. Die Kolleginnen und Kollegen, die es betrifft, machen sich tatsächlich einfach Sorgen, wie das dann mit ihnen weitergeht und haben Angst vor Repressalien.
Ja, und ich stelle mir das sowieso auch recht komplex vor, da zu differenzieren, wenn eben ein Unterschied zwischen, ich sage mal, legitimer Steuerung durch die Politik und eben übergriffiger Einflussnahme gemacht werden muss. Wo verläuft da für Sie die Grenze?
Der Grat ist tatsächlich schmal, denn ohne Zweifel sind wir öffentliche Institutionen, die ja häufig auch zu Verwaltungen sogar gehören. Und natürlich ist es das gute Recht der Kulturpolitik, kulturpolitische große Linien zu definieren. Und denen haben wir dann auch Folge zu leisten. Nur die Art, wie wir das tun, wie wir das in unseren Häusern umsetzen, wie wir das artikulieren, da sind wir frei. Das haben wir auf der Tagung uns auch nochmal erläutern lassen dürfen von einer Juristin, dass das tatsächlich auch über das Grundgesetz abgesichert ist. Deshalb versuchen wir auch, Politik und Träger dazu zu ermahnen. Aber diese Grenze wird tatsächlich doch, mussten wir feststellen, immer wieder überschritten, dass dann eben in die Inhalte hineingesprochen wird.
Was hat sich da im Laufe der letzten Jahre vielleicht auch verändert?
Verändert hat sich, dass das gesamte politische Umfeld, in dem wir agieren, sich so verändert hat. Wir haben vor einigen Jahren bei einer Tagung noch nach Polen und Ungarn geschaut und uns die Augen gerieben, dass da Direktoren weichen müssen, dass Narrative in Ausstellungen zur Geschichte des Landes umgeschrieben werden mussten und auch umgeschrieben wurden. Wir erleben es jetzt mit den USA und die Sorge treibt die Museumskolleginnen und Kollegen in der Republik um, dass wir um uns drum herum etwas erleben, was uns jetzt auch in Deutschland passiert, und die ersten Anzeichen dazu lassen dann einen auch entsprechend alarmiert dastehen.
Wie können Museen denn als demokratische Akteure in dieser Situation unter diesen Rahmenbedingungen gestärkt werden?
Sich untereinander zu stützen, sich in Netzwerke zu begeben, sich auch Hilfe und Unterstützung zu holen, wenn es zu Vorfällen kommt, und vor allen Dingen einfach sich das Selbstbewusstsein zu bewahren, also sich nicht mit Selbstzensur schon zu versuchen, sich nicht ins Sperrfeuer der Kritik zu stellen, sondern tatsächlich mit erhobenem Haupt und mit innerer Haltung zur Demokratie unsere Arbeit zu machen.
Mit vorauseilendem Gehorsam meinen Sie dann vielleicht, dass da in Häusern schon im Vorfeld Themen weggelassen werden oder man vielleicht kritische Punkte dann nicht anspricht, weil man Respekt davor hat, was da für ja auch Druck ausgeübt wird von außen oder auch aus der Politik?
Ja, das geht schon los. Also wo man vor wenigen Jahren noch frei war in seiner Arbeit, fängt man jetzt daran, darüber nachzudenken, welche Worte benutze ich hier eigentlich, welche lasse ich lieber. Mache ich diese Podiumsdiskussion oder lasse ich sie lieber sein? Dass man anfängt, mehrfach darüber nachzudenken, ob man bestimmte Dinge tut oder ob man sie nicht vielleicht doch einfach besser sein lässt, damit man seine Ruhe behält. Und da haben wir hier versucht, auch dazu zu überzeugen und Mut zu machen, diesen Weg eben nicht zu gehen, sondern zu sagen, wir sind demokratische Orte und als solche stehen wir zu dem, was wir tun, und stehen zu der Vielstimmigkeit, die unsere Republik ausmacht. Nicht nur in speziellen Diskussionsformaten, sondern mit allem, was wir tun, mit der Art, wie wir Ausstellungen machen, die Sammlungen, die wir haben, wie wir sammeln, was wir sammeln, stehen wir für die kulturelle Vielfalt unseres Landes, und das sollten wir uns auch von niemandem kaputt machen lassen.
Ja, angesichts dieser verschiedenen Herausforderungen, ja, und auch Konflikte um Positionierungen einzelner Organisationen und Museen, es gibt ja auch trotzdem noch den Ansatz, Polarisierung und Spaltung entgegenzuwirken und eben den Versuch zu starten, zu vereinen. Welche Rolle sehen Sie hier bei den Museen?
Tatsächlich ein Ort zu sein, an dem man Diskussionsprozesse moderiert, auch aushalten kann, indem man versucht, auch Dinge auszuhandeln. Aber es wurde auch auf der Tagung deutlich die Frage, wo setze ich vielleicht auch Grenzen? Wie gehe ich damit um, wenn Menschen in mein Haus kommen, die NS-Symbole auf der Haut oder auf ihrer Kleidung tragen? Ist da dann das Ende der Toleranz? Lasse ich sie ins Haus? Wie gehe ich damit um? Was mache ich dann eigentlich? Das sind Fragen, die natürlich schon jetzt hier sehr intensiv diskutiert wurden.
Und wie geht man damit um?
Wir sind am Ende übereingekommen, dass das tatsächlich davon abhängt, welche Art von Museen man ist. Wenn man ein Museum leitet, das die Opfer der NS-Zeit zum Thema hat, dann ist es auch in Ordnung, wenn man sehr deutliche Grenzen setzt und bestimmte Menschen dann auch einfach nicht ins Haus lässt. Wir hatten andere Beispiele aus dem Bereich Archäologie, die dann sagen, die Symbole müssen abgelegt, abgeklebt werden. Es gibt einfach doch nicht eine Lösung für alle Fälle, sondern wir müssen dann auch die Vielfältigkeit der Lösungen bei uns in der eigenen Museumslandschaft sehen und untereinander uns darüber austauschen, was geht wo und was geht wo eben einfach nicht mehr.
Es kommt drauf an. Vielen Dank für diese Einblicke in die Themen der Jahrestagung des Deutschen Museumsbunds an Wiebke Arndt.
Gern geschehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Goethe-Medaille ist das offizielle Ehrenzeichen Deutschlands. Sie wird am 28. August erstmals öffentlich bei einem Festakt in Weimar verliehen, dem Geburtstag Johann Wolfgang von Goethes. Unter den Preisträgern ist in diesem Jahr der inhaftierte türkische Kulturförderer Osman Kavala. Er hat 2002 die Organisation Anadolu Kültür in Istanbul gegründet. Mit ihren Projekten stärke sie Menschenrechte, Kunst und Kultur, so das Goethe-Institut. Auch die chinesische Sprachwissenschaftlerin Li Yuan wird für ihren Einsatz für Deutsch als Fremdsprache in China gewürdigt. Mit ihrer Arbeit habe sie als Germanistin den Lehrplan und die Unterrichtspraxis an chinesischen Schulen und Universitäten tiefgreifend beeinflusst, so die Auswahlkommission. Bei dem belgischen Autor David van Reybrouck hob das Goethe-Institut seine Bücher über Südafrika, den Kongo oder Indonesien hervor. Er mache Perspektiven sichtbar, die von der westlich dominierten Geschichtsschreibung oftmals wenig beachtet würden. Seine Werke zählten zu den bedeutendsten Beiträgen im politischen Diskurs der Gegenwart. Die Met Gala gilt als eine der wichtigsten Benefizveranstaltungen New Yorks. Die Erlöse aus der legendären Party stellen das Jahresbudget des Kostüminstituts des Metropolitan Museum. Im Mittelpunkt diesmal schwarze Designerinnen und Designer. Veranstalterin und Vogue-Chefin Anna Wintour betonte, gerade in der derzeitigen politischen Lage sei es wichtig, die schwarze Community zu stärken. Sie bezog sich damit auf die Politik von US-Präsident Trump, der in vielen Bereichen gegen Diversitätsbemühungen vorgeht. Ähnlich äußerte sich Museumsdirektor Max Hollein. Er würdigte die parallel zur Gala eröffnete Ausstellung Superfine, eine Schau rund um die Bedeutung von Mode als Ausdruck von Selbstwertgefühl und Macht.
Eine ganz wichtige Ausstellung natürlich auch über die Geschichte von nicht nur schwarzen Designern, sondern wirklich auch die Geschichte von Amerika. Ich glaube aber, dass natürlich, dass es auch eine Ausstellung ist, die gerade jetzt von der gesamten Community sehr stark empfangen wird. Die sieht, das ist ein wichtiger Moment.
Max Hollein, Direktor des Metropolitan Museum of Art in New York. Seit 30 Jahren zeichnet die Autorin und Choreografin Judith Kuckart die Entwicklung der Bundesrepublik auf unverwechselbare Art nach. Das Literaturarchiv würdigt ihre Romane als, Zitat, berührende Chroniken der Gefühle. Nun hat die Künstlerin ihren Vorlass an das Deutsche Literaturarchiv Marbach übergeben. Darin enthalten sind Manuskripte und Materialsammlungen zu ihren Romanen sowie Briefe von Literaten wie Marcel Bayer und Margrit de Moor. Auch Fotos, Plakate und Rezensionen zu Kuckarts Arbeiten als Regisseurin und Choreografin finden sich darin, so das Literaturarchiv. Kuckart wurde 1959 in Schwelm geboren. Sie ist in der Literatur genauso zu Hause wie im Theater. 1984 gründete sie das Tanztheater Skoronell mit Inszenierungen für das Hebbeltheater Berlin, das Berliner Ensemble, das Teatro Vascello in Rom, die Oper Duisburg und den Gropiusbau in Berlin. Bis heute arbeitet sie als Regisseurin. Die türkische AKP-Regierung unter Präsident Erdogan steht für eine rigorose Kulturpolitik, von der sich die liberale Kulturszene weitgehend unterdrückt sieht. Nun sind türkische Behörden gegen einen der bekanntesten Rapper des Landes vorgegangen. Der unter dem Künstlernamen Label C5 bekannte Musiker sei wegen der Verherrlichung von Drogen verhaftet und ins Gefängnis gebracht worden, berichtet die Zeitung Cumhuriyet. Ihm drohen dem Bericht zufolge 5 bis 10 Jahre Haft. Label C5 ist auf Streaming-Plattformen in der Türkei einer der meistgehörten Künstler. In der Türkei werden immer wieder etwa Musik- oder Filmfestivals verboten. Auch andere Künste sehen sich wachsender Zensur ausgesetzt. Auch vor diesem Hintergrund verlassen viele Kreative das Land.
In der Arbeitswelt, im Klassenzimmer, in der Freizeit, soziale Medien und KI sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Und da ist es nur logisch, dass sie auch unser Bild von Geschichte prägen, besonders auch bei jungen Menschen. Wie das passiert und welche Folgen damit einhergehen, das hat die Bildungsstätte Anne Frank in einem Digitalreport analysiert, der heute vorgestellt wurde. Luise Sammann für Fazit.
Ich starb im Alter von 15 Jahren in einem Konzentrationslager. Mein Name ist Anne Frank. Und das ist meine Geschichte.
Anne Frank spricht. 80 Jahre nach dem Tod des bekannten Holocaust-Opfers mutieren KI-gesteuerte Videos wie dieses auf Social-Media-Plattformen zum Massenphänomen. Auch die Täter werden scheinbar zum Leben erweckt. Ob Hitler, Himmler oder Goebbels, dank künstlicher Intelligenz berichten längst verstorbene Zeitzeugen auf oft zweifelhafte Art von ihren Erlebnissen und prägen damit zunehmend das Geschichtsbild vor allem junger Menschen, so Deborah Schnabel, Direktorin der Bildungsstätte Anne Frank.
Und wir finden, hier wächst ein ganz neues Geschichtsverständnis, das noch zu wenig von den traditionellen Akteuren im Feld auch der historisch-politischen Bildung aufgegriffen wird.
Die Folgen analysiert das Team um Deborah Schnabel in einem aktuellen Digitalreport unter dem Titel »Der Holocaust als Meme«. Mit Memes, also meist satirischen Bildern, Videos oder Texten, die sich zum Beispiel auf die Shoah beziehen, aber auch mit anderem sogenannten History-Content, werden vor allem Instagram und TikTok regelrecht geflutet, so die Autoren. Hunderttausende Nutzer hören nicht nur der scheinbar lebendigen Anne Frank zu, sondern lassen sich auch von AfD-Accounts den sogenannten deutschen Schuldkult ausreden oder hören Musik aus der TikTok-Rubrik »Musik, die ich in der Gaskammer spielen würde«. Und all das, während das Wissen über die NS-Geschichte insgesamt schwindet, vor allem bei Schülerinnen und Schülern.
Wir müssen also feststellen, dass in den formellen Bildungsräumen offensichtlich immer weniger Wissen und auch Informationen zur Shoah vermittelt werden und gleichzeitig genau dieses Thema aber in den sozialen Medien, aber auch zum Beispiel in digitalen Games sich einer großen Beliebtheit erfreut. Und gerade in diesen digitalen Räumen werden sogenannte Geschichtsnuggets neben vielen anderen Lifestyle-Themen in die Feeds, in die For You-Pages gespült und unterschiedlichste historische Narrative einerseits erlebbar gemacht, aber auch veränderbar gemacht. Und hier müssen wir festhalten, dass das Vorwissen der NutzerInnen, der Kontext, aber leider eben auch die Richtigkeit der dargestellten Gegebenheiten sehr stark variiert.
Im Fall der KI-gesteuerten Anne Frank ist es nur das Todesdatum, das nicht stimmt. Während das animierte Mädchen vom Jahr 1955 berichtet, starb die echte Anne Frank bereits 10 Jahre zuvor.
Margot und ich erkrankten an Typhus. Im Februar 1955 starb Margot und kurz darauf verlor auch ich mein Leben im Alter von 15 Jahren. Von meiner Familie überlebte nur mein Vater Otto.
Danke, in 5 Minuten mehr gelernt als in 5 Jahren Schule, kommentiert trotzdem ein begeisterter Nutzer. Die fehlerhaften Daten sind ihm nicht aufgefallen, ebenso wenig wie der fehlende Kontext der hier wie ein dramatisches Einzelschicksal wirkenden Geschichte. Wie problematisch Verbreitungen ohne jedes Korrektiv sind, zeigt sich vor allem dann, wenn bewusst geschichtsrevisionistische Botschaften verbreitet oder Holocaust-Leugnerinnen im Netz als Märtyrerinnen gefeiert werden, so Leo Fischer, Mitautor des Berichts.
Wir müssen davon ausgehen, dass gerade junge Menschen diese Inhalte als vermeintlich authentische Geschichtserzählung konsumieren. Und entsprechende Herausforderungen ergeben sich für historisch-politische Bildung.
Dass die Gesellschaft sich im digitalen Zeitalter verändert, sei in den meisten Bereichen längst bekannt, so Leo Fischer. Nicht so bei den Themen Erinnerung und Geschichte. Dabei genügt ein Blick ins Netz, um zu sehen, dass der Transformationsprozess auch hier längst begonnen hat.
Er lässt sich nicht aufhalten, wir wollen ihn auch nicht aufhalten, weil wir ihn sozusagen als gegebene Realität betrachten, aber wir müssen ihn unbedingt mitgestalten.
Es sei höchste Zeit, dass Erinnerungsarbeit in Deutschland digitaler und auch partizipativer gestaltet werde, so Direktorin Deborah Schnabel. Dafür müssten historisch-politische Bildung und Medienkompetenz stärker miteinander verknüpft werden. Sowohl in Schulen und Universitäten als auch in Museen und Gedenkstätten. Dabei ließe sich die Tatsache, dass Millionen junge Menschen sich im Netz für geschichtlichen Content interessieren, auch als Chance begreifen.
Das war ein Beitrag von Luise Sammann über den neuen Digitalreport der Bildungsstätte Anne Frank. Über den Begriff der Geschichte, so heißt eine kleine Sammlung von Aphorismen des deutschen Philosophen und Kulturkritikers Walter Benjamin. Entstanden ist das Werk auf Benjamins Flucht vor den Nazis an der französisch-spanischen Grenze im Jahr 1940. Kurz darauf hat er sich das Leben genommen. Im 9. Abschnitt der Sammlung kommt Benjamin dabei auf die Skizze des Angelus Novus von Paul Klee zu sprechen, in der Benjamin den Engel der Geschichte erkennt. Und zum 80. Jahrestag des Kriegsendes widmet sich das Bode-Museum auf der Berliner Museumsinsel ab Donnerstag diesem kleinen Engel in einer Sonderausstellung. Und unser Kunstkritiker Carsten Probst konnte die Ausstellung schon sehen. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Es ist ja eigentlich nur eine recht kleine Skizze, die da als Ausgangspunkt für die Ausstellung gewählt wurde. Was für einen Engel sieht man auf dieser Skizze von Paul Klee, die jetzt das erste Mal seit vielen Jahren in Berlin ausgestellt wird?
Ja, nimmt man Paul Klees eigene Beschreibung seiner mehreren Engelsmotive, die er gemacht hat, dann handelt es sich dabei immer um Geschöpfe, die sich erst, wie er sagt, im Vorzimmer der Engelschaft befinden. Das heißt, es sind noch betont junge, so kindliche Geschöpfe eigentlich. Und diese Ausführung beschreibt er so als stenogrammartige Zeichenschrift. Das finde ich eigentlich ganz gelungen, weil es wirklich so eine Linienführung ist, die eher so etwas fast Skripturales hat. Und die Figur des Angelus Novus soll eigentlich so von ihrer Wirkung her auch so eine jugendliche Unbekümmertheit auch noch ausstrahlen. Die Gestalt scheint irgendwie zu schweben, mit so gestreckten Flügeln vielleicht auch zu flattern. Dabei scheint, was ich sehr auffällig finde, der Kopf im Verhältnis zum Körper wirklich so groß zu sein, dass er fast kaum fliegen zu können scheint eigentlich von diesen Gewichtsverhältnissen her. Dann gibt es so diese gekräuselten Haare, die tatsächlich wie so ein bisschen vom Wind zerzaust wirken. Und der schaut den Betrachter auch nicht direkt an, sondern so ein bisschen an ihm vorbei aus dem Bild heraus. Die Zeichnung hat dann da diese charakteristisch goldgelben, bräunlichen Töne, so auf so gebräuntem Papier. Das wirkt alles so ein bisschen fleckig, die Ecken sind so ein bisschen abgedunkelt. Das scheint so in einem Oval alles sich abzuspielen, wie der Engel da so schwebt. Es ist wohl eine recht frühe Zeichnung von diesen Engelsmotiven, so um 1920 entstanden, sagt man, also eins der frühen Engelsmotive von Paul Klee.
Ja, ist eine besondere Figur, die Walter Benjamin da auch zu seinem Text inspiriert hat. Er blickt auf die Vergangenheit als ein Trümmerfeld zurück und dreht der Zukunft den Rücken zu. Vom Paradies her weht ein Sturm, der den Engel unaufhörlich rückwärts in die Zukunft treibt. Und was wir Fortschritt nennen, ist dieser Sturm. So heißt es unter anderem in diesem berühmten Text. Was haben Zeichnung und Text denn jetzt mit dem Kriegsende am 8. Mai 1945 zu tun?
Ja, das kann man in dieser Ausstellung eigentlich aus verschiedenen Perspektiven erfahren, finde ich. Also wer diesen Text von Benjamin sehr wörtlich nehmen möchte mit diesen Trümmern und der Geschichte und so, auf die der Engel dann zurückblickt, der kann dem Text natürlich so eine Art prophetischen Charakter auch zuweisen. Gleich am Eingang zur Ausstellung zum Beispiel ist so eine Aufnahme des kriegszerstörten Dresdens von Richard Peters Senior aus dem Jahr 1945 zu sehen. Das wirkt natürlich wie eine sehr enge Auslegung, überall Trümmer. Und das war mal das, was man sich unter Fortschritt vorgestellt hat vorher. Aber Neville Rowley, also der Kurator der Ausstellung im Bode-Museum, will das gar nicht so zielgerichtet deuten.
Es ist eine Kristallisierung von verschiedenen Aspekten, eine Hommage an Benjamin, an die Figur von Benjamin und an Persönlichkeit und seine Arbeit, eine Erinnerung von seiner These über die Geschichte, 80 Jahre nach Kriegsende, und auch eine Erinnerung an die Sammlungen der Berliner Museen generell, aber besonders die von diesem Museum, das Bode-Museum, wo Skulpturen und Gemälde hier gezeigt wurden. Und deswegen, das Wichtige ist, wir zeigen nicht, das ist die Interpretation der Engel oder die Interpretation davon oder von diesem Text. Man zeigt Benjamin und man sagt, wie aktuell sein Denken ist und wie irgendwie verbunden das ist mit der Stadt Berlin, mit der Berliner Sammlung.
Ja, Neville und dem Museum geht es, glaube ich, letztlich wohl um vor allem eine symbolische Verbindung von Benjamin zur Sammlung. Das Bode-Museum, das ja früher Kaiser-Friedrich-Museum hieß und die Kunstsammlung der preußischen Könige beherbergte, verfügte ja über eine Vielzahl von Engelsdarstellungen. Etliche von denen wurden dann im Krieg zerstört und Benjamins Text über den Begriff der Geschichte ist ja auch ein Text über die verfehlte Hoffnung auf den Fortschritt als Erlösung. Und die Geschichte des Museums zeigt ja, dass es eben keine Erlösung, sondern eben nur Verluste gab.
Gibt es dann auch andere Engelsfiguren zu sehen in dieser Sonderausstellung?
Ja, und zwar sehr interessante und sehr schöne, und die verweisen eben auch auf diese sehr spezielle Geschichte der eigenen Sammlung. Also schon vor dem Ausstellungssaal ist eine kleine Skulptur, ein Verkündigungsengel aus dem 15. Jahrhundert zu sehen, dem fehlen die Arme. Das Gesicht wirkt auch so versehrt, der ist gerade erst restauriert worden, wird jetzt überhaupt zum ersten Mal wieder gezeigt. In der Ausstellung selbst ist ein wunderschöner kniender Engel von Giambattista Brenio aus dem 16. Jahrhundert zu sehen. Auch ihm fehlen die Arme, das Gesicht wirkt auch verwundet. Und an der Wand gegenüber diesem Engel hängt eine Fotografie eines Gemäldes, Heiliger Matthäus und der Engel von Caravaggio. Und alle drei Werke waren im Krieg ausgelagert worden, wie große Teile der Sammlung, in einen Bunker in Berlin. Dort brannte es dann zweimal. Das Gemälde hat es wie viele andere Werke nicht überstanden. Die beiden Engelsfiguren sind zumindest eben als Fragmente erhalten und mahnen eben an die Zerstörung durch den Krieg. Und Antje Scherner, die Direktorin des Bode-Museums, sagt, sie wurden gerade deshalb, eben weil sie diese Mahnung an die Zerstörung ausstrahlen, über Jahrzehnte gar nicht ausgestellt.
In gewisser Weise wird man jetzt abgeholt bei unserer sehr formen antiker Skulptur, die ja fast auch immer fragmentiert ist. Aber so braucht es die Distanz von 80 Jahren, um das wieder mit dieser Brille anzuschauen. Die Zerstörung als Verletzung, als negativ, als Trigger auch für Kriegserfahrung, das ist direkt nach Kriegsende natürlich sehr stark. Und deswegen ist auch die Entscheidung auch richtig gewesen, diese Dinge nicht in die Ausstellung zu nehmen. Heute können wir eine andere Brille aufsetzen und können das sozusagen mit ganz anderen Sehkontexten zusammenbringen, wie eben antike Bildwerke, denen auch die Arme fehlen. Denken Sie an die Nike von Samothrake oder wie auch immer.
Also es geht um andere Perspektiven auch. Lässt sich denn Walter Benjamins Begriff der Geschichte in der Ausstellung auf das Ende des Krieges anwenden?
Ja, das ist sogar mit sehr viel Hintersinn, finde ich, so angelegt, in dieser Ausstellung Werke zu zeigen, die den Krieg irgendwie überlebt haben und auch solche, die ihn nicht überlebt haben. Benjamins buchstäblich, ja, kann man passend sagen, geflügeltes Wort vom Verlust der Aura durch die technische Reproduzierbarkeit des Kunstwerkes betrifft ja auch diese zerstörten oder halb zerstörten Bilder, die ja irgendwie wieder aufgerufen werden, sozusagen reproduziert werden. Ich persönlich finde ja, dass diese Fragmente in der Ausstellung sehr auratisch inszeniert sind eigentlich, also eigentlich das Gegenteil von dem, was Benjamin meinte, aber dahinter steht natürlich doch die Mahnung vor dem Krieg als Mittel des vermeintlichen Fortschritts, die hier mit Benjamin illustriert werden soll. Also tatsächlich eine, kann man sagen, sehr bemüht aktuelle Interpretation eben mit den Mitteln dieser Sammlung.
Das sagt Carsten Probst über Engel der Geschichte in Berlin. Die Ausstellung läuft bis zum 13. Juli im Bode-Museum und engelhaft geht's jetzt eher weniger zu in der Kulturpresseschau. Die kommt von Klaus Pokatzki.
Der Mensch, der nicht gefallen will, wird uns in der Frankfurter Rundschau präsentiert. Wenn der Griesgram spricht, hören wir etwas genauer hin, schreibt Michael Hesse. Vielleicht liegt es ja einfach daran, dass er keinen Hehl aus seiner Laune macht. Er tarnt sich nicht hinter Höflichkeitsfloskeln, lächelt nicht zur Unzeit, kennt keine gespielte Herzlichkeit. Ähnlichkeiten mit lebenden Politikern gibt es hier selbstverständlich nicht. Das sind schließlich alles Menschen, die unbedingt gefallen wollen. Erstmalig in der Geschichte der Bundesrepublik hat ein Kandidat nicht auf Anhieb die Mehrheit im Parlament erhalten, steht in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu dem Thema des Tages. Der Steilflug des Friedrich Merz auf den Sessel des Bundeskanzlers macht am Ende zwar keine Bruchlandung, aber vor der zweiten und dann erfolgreichen Abstimmung im Bundestag eine heftige Notlandung. Wer gegen den Koalitionsvertrag etwas hat, sollte nach Formen suchen, seinen Dissens im parlamentarischen Prozess unterzubringen, rügt Jürgen Kaube jene Parlamentarier aus der neuen Regierungskoalition, die bei der ersten Runde ihrem Kanzler die Stimme verweigerten. Dasselbe gilt für privates Unbehagen am Regierungspersonal. Die Abstimmung über den Kanzler ist nicht der Ort für verdruckste Negation. Aber wirklich gute Piloten lernen ja aus einer Notlandung, etwa wie sie angemessen mit ihren Passagieren umgehen und welche Passagiere sie sich auf keinen Fall an Bord holen sollten. Es ist sehr beunruhigend, wenn man den Niedergang der amerikanischen Demokratie unter Trump sieht oder wie die AfD immer stärker wird, lesen wir in der Süddeutschen Zeitung. Die Demokratie ist eine Staatsform, die es nicht leicht hat. Sie besteht aus Kompromissen und Auseinandersetzungen, sagt der Filmproduzent Günter Rohrbach im Interview. Deswegen haben Figuren wie Trump mit ihrem Charisma und ihrem Nationalismus so gute Chancen. Sie wollen jungen Menschen das Gefühl eines tollen Erlebnisses geben, auf der richtigen Seite zu stehen, bei den Siegern. Und das dürfen die Demokratien niemals zulassen. Sie müssen sich dringend um die Jugend kümmern. Wie er als junger Mensch im Nazi-Deutschland verführt wurde, schildert der 1928 Geborene eindrücklich. Zu meiner Schande muss ich sagen, ich war selber begeistert genug. Als ich 10 wurde und ins Jungvolk kam, was war ich da stolz, diese Uniform zu tragen, die Lieder zu singen. Dann kam jener Tag, dessen 80. Jubiläum wir am Donnerstag feiern dürfen. Deutschland ist am 8. Mai besiegt und befreit worden, steht in der Frankfurter Allgemeinen. Jeder Deutsche, ob hier geboren oder zugezogen, trägt Verantwortung für das Wachhalten der Erinnerung an Holocaust und Hitler, mahnt Simon Strauß und kritisiert in diesem Zusammenhang das Kulturkapitel im neuen Koalitionsvertrag. Da wird überraschenderweise die Aufarbeitung der SED-Diktatur gleich neben die Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Verbrechensherrschaft gestellt. Simon Strauß: Wer eine Aufarbeitung der SED-Diktatur fordert, muss das nicht im selben Atemzug mit dem Nationalsozialismus tun. Es gibt in Deutschland im Mai 2025 so vieles über die Vergangenheit zu sagen, so vieles neu und anders zu erinnern. Aber der Vorrang des Holocausts in unserem Gedächtnis ist keine Frage der individuellen Entscheidung. Er ist eine Konsequenz der nationalen Geschichte. Man darf sogar sagen, eine Frage der deutschen Ehre. Und die hat eben nicht jeder.
Klaus Pokatzki hat für Fazit in die Feuilletons geschaut. Ich bin Charlotte Oehlschläge. Machen Sie es gut.